SRF 2 Kultur.
Das Amsterdamer Van Gogh Museum hat ein neues Werk von Vincent van Gogh identifiziert. Sonnenuntergang bei Montmajour. Ein großformatiges Gemälde aus der Periode, die als die wichtigste in Van Goghs Schaffen gilt, nämlich seiner Zeit im südfranzösischen Arles. Die Zuschreibung beruht auf stilistischen und technischen Analysen. Mein Kollege Andreas Kloy hat sich mit Axel Rüger unterhalten. Axel Rüger ist der Direktor des Van Gogh Museums.
Wo haben Sie dieses neue Bild entdeckt?
Wir haben das präsentiert bekommen. Der Eigentümer ist zu uns gekommen mit dem Werk und hat eben gefragt, ob wir da nicht doch nochmal uns das anschauen wollten. Denn man hätte doch das vermuten, dass es eventuell von Van Gogh sein könnte.
Der Eigentümer ist auf Sie zugekommen?
Genau.
Das ist ein privater Sammler?
Ja.
Und wird das Bild jetzt auch im Museum zu sehen sein?
Das Bild wird ab 24. September in der Tat bei uns ein Jahr lang zu sehen sein. Haben wir das als Leihgabe hier. Und das auch noch im Kontext, das passt jetzt sehr schön. Wir haben gerade eine Ausstellung zu Van Gogh at Work, Van Gogh bei der Arbeit, die handelt von der Arbeitsweise des Künstlers, wie er mit seinem Material umgegangen ist, was für Materialien er gebraucht hat. Und da passt dieses Gemälde natürlich jetzt auch mit den Forschungsergebnissen nahtlos rein.
Aus welchem Grund?
Weil sehr viel auch technische Forschung stattgefunden hat nach den Materialien, die auch in diesem Gemälde gebraucht sind, der Leinwand, den Pigmenten, dem ganzen Aufbau des Gemäldes. Und da sind deutliche Parallelen mit anderen Werken von Van Gogh zu entdecken.
Und war das ausschlaggebend für die neue Zuschreibung oder wie ist es dazu gekommen?
Das sind viele, viele Argumente, die dazu führen, na sicherlich das gebrauchte Material. Wir wissen, dass die Leinwand identisch ist mit einer anderen Leinwand, die er in einem anderen Gemälde gebraucht hat. Das heißt, sie muss vom selben Stück Leinwand stammen. Und außerdem eine andere deutliche Indikation ist, dass wir das Bild auch zurückgefunden haben auf einer Liste des Familieninventars von 1890. Da gibt es eine korrespondierende Nummer hinten auf dem Gemälde und auf dieser Liste. Und jetzt zeigt sich, dass das Gemälde gewesen sein muss.
Das heißt also mit anderen Worten, das Bild war Ihnen bekannt, Sie hatten es vermisst und jetzt wieder erkannt in der neuen Zuschreibung.
Naja, sagen wir mal so, das Bild ist genannt worden, da wurde aber oftmals ein anderes Bild mit in Verbindung gebracht und jetzt zeigt sich eigentlich, dass das verkehrt war und dass es jetzt um dieses Gemälde immer gegangen sein muss.
Und was ist mit dem anderen Bild?
Na, das andere Bild ist auch von Van Gogh. Es ist nur nicht das Gemälde, was auf der Liste immer angenommen wurde, dass es das sei.
Und was sagen Sie zu der Bedeutung des Werks?
Es ist wirklich ein bedeutendes Werk. Es ist ein großformatiges Werk für Van Gogh, 97 Zentimeter breit und beinahe 80 Zentimeter hoch. Das ist für Van Gogh groß. Das heißt also auch, es war für ihn auch ein ambitiöses Werk. Und es ist aus der bedeutendsten Periode seines Schaffens, nämlich aus dem Sommer von 1888, wo er in Arles arbeitete und eben auch Werke wie die Sonnenblumen und das Gelbe Haus und so geschaffen hat.
Axel Rüger, Direktor des Van Gogh Museums in Amsterdam.
Die Kulturnachrichten. Am Madrider Opernhaus soll in der Debatte um die Nachfolge von Gerard Mortier ein Entscheid gefallen sein. Das Teatro Real will offenbar den Katalanen Joan Mata Bosch zu seinem neuen künstlerischen Direktor ernennen. Dies berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise. Mata Bosch ist seit 1996 künstlerischer Direktor des Teatro Liceu in Barcelona. Der Vertrag des 69-jährigen Mortier läuft 2016 aus. Mortier, der sich derzeit einer Krebsbehandlung unterzieht, hat aber mit seinem vorzeitigen Rücktritt gedroht, wenn das Opernhaus einen Nachfolger nominiere, der nicht seinen Vorstellungen entspreche. Er sprach sich dabei auch gegen eine Ernennung von Mata Bosch aus. Die deutschen Bühnen leben hauptsächlich von ihren Stammgästen. Wie die Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins belegt, wird fast ein Viertel aller Theaterkarten im Abonnement verkauft. Nach Ansicht von Rolf Bollwin, dem Direktor des Deutschen Bühnenvereins, ist das ein Beleg für die durchgängige Qualität des Programms. Die Zuschauerzahlen blieben in der vergangenen Saison stabil. Die Theaterstatistik dokumentiert die wichtigsten Wirtschaftsdaten der mehr als 550 Theater, Orchester und Festspiele in Deutschland. Martha Monstein heißt die neue Leiterin des Thurgauer Kulturamts. Sie tritt die Nachfolge von René Munz am 1. Januar 2014 an, teilt die Thurgauer Staatskanzlei mit. Martha Monstein leitete seit 2001 die Abteilung Theater bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und hat langjährige Erfahrung in der Kulturförderung auf nationaler und internationaler Ebene.
Der Lehrplan 21 soll die Ziele in der Volksschule definieren. Ein Entwurf der Bildungsreform ist zurzeit in der Vernehmlassung. Um diesen Lehrplan 21 wird gerungen, das ist üblich bei solchen Prozessen. Die Altphilologen möchten mehr Latein im Schulunterricht, die Lehrkräfte für Wirtschaft früher Englisch, andere wünschen sich mehr Kunstunterricht. Nun ist aber eine neue Forderung aufgetaucht. Informatikunterricht für Primarschülerinnen und Schüler. Soll schon bald jedes Kind lernen, Computer zu programmieren? Dazu Michael Jarjour.
Der Streit dreht sich um die Frage, ob ein Kind schon in der Primarschule die Grundkenntnisse des Programmierens erlernen muss. Der Streit ist in vollem Gange und er ist dafür mitverantwortlich.
Mein Name ist Juraj Hromkowitsch.
Juraj Hromkowitsch ist Mathematikprofessor an der ETH in Zürich.
In Lehrplan 20 kommt das Wort Informatik gar nicht vor. Aber wenn das in Lehrplan 20 nicht stehen wird, werden pädagogische Hochschulen keine Professoren für Informatik haben, also werden die Lehrpersonen nicht in der Informatikunterricht ausgebildet. Und dann haben wir angefangen zu meckern, zu sagen, so geht es eigentlich nicht weiter, da sind wir nicht einverstanden.
So, sagt Juraj Hromkowitsch, sei der Lehrplan 21 nicht fit für die Zukunft und wenn nicht jetzt, wann dann? Tatsächlich findet man das Wort Informatik im neuen Lehrplan nicht. Doch Informatikthemen seien im Plan sehr wohl abgehandelt, sagt ein anderer.
Ja, ich suche es jetzt schnell, dann kann ich Ihnen das zeigen. Aber
das ist Bea Zemp, der Leiter des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.
Also da steht zum Beispiel, die Schülerinnen und Schüler können Algorithmen darstellen, als Programm umsetzen, sowie deren Ergebnisse interpretieren und überprüfen.
Bea Zemp liest hier aus dem neuen Lehrplan die Informatikfähigkeiten vor, die Schüler künftig lernen sollen. Sie finden sich im Kapitel ICT und Medien. Informatik ist im neuen Lehrplan nicht als neues Fach geplant. Vielmehr sollen die Fähigkeiten fächerübergreifend gelehrt werden. Im selben Kapitel wird auch beschrieben, wie Schülerinnen und Schüler gegen die Gefahren des Internets gewappnet werden sollen und wie sie lernen sollen, Word und Excel und andere Softwareprogramme zu bedienen.
Binäre Suche machen, ich meine, was wollen Sie mehr?
Juraj Hromkowitsch will einiges mehr. Kinder müssen Programmieren in einem eigenen Fach lernen, und zwar schon ab der Primarstufe.
Jetzt fördern wir eigentlich, dass man ganz klar diese Gebiete voneinander trennt. Medienkunde, was Geisteswissenschaft ist, Informatik als mathematisch-naturwissenschaftliche Wissenschaft und dann ICT als Kompetenzen mit dem Rechner umzugehen, dass man drei klare Gefäße hat und auch klare Verantwortungen für vielen von diesen Gefäßen.
Genau diese klare Verantwortung sei aber der Knackpunkt, sagt Beat Zemp vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer.
Das ist natürlich genau das Problem. Wo bekommen wir dann diese Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Modul, sage ich jetzt mal, kompetent unterrichten können, so dass die Schülerinnen und Schüler dann auch am Schluss etwas können? Wir haben ja nicht 50.000 Hromkowitschs in diesem Lande.
Das ist wahrscheinlich wahr. 50.000 Hromkowitschs gibt's wahrscheinlich nicht in der Schweiz, aber immerhin einen. Und dieser hat bereits angefangen, Primarlehrerinnen und Lehrer auszubilden. In rund 30 Schulen lernen Schülerinnen und Schüler so bereits Programmieren. Diese Schulen machen allerdings freiwillig mit an einem Programm der ETH Zürich, das Juraj Hromkowitsch leitet. Und das möchte er nun ändern. Programmierunterricht an der Primarschule soll zum Standard werden.
Weil es selbstständiges Entdecken beinhaltet, weil es die Fähigkeit, Probleme aus der realen Welt abstrakt darzustellen fördert, die Fähigkeit, sie zu lesen, und die exakte Art, sich genau auszudrücken.
Mit der Forderung, jedem Kind das Programmieren beizubringen, steht Juraj Hromkowitsch nicht alleine da. Steve Jobs, der mittlerweile verstorbene Apple-Gründer, drückte es in einem Interview, das vor einem Jahr veröffentlicht wurde, so aus.
I think everybody in this country should learn how to program a computer.
Jeder sollte lernen, einen Computer zu programmieren.
Because it teaches you how to think.
Denn es lehrt dich zu denken.
Soll jedes Kind in der Primarschule programmieren lernen müssen? Um diese Frage ist ein Streit entbrannt im Zusammenhang mit der Vernehmlassung des neuen Lehrplans 21. Die Forderung nach Informatikunterricht kommt aus der Wirtschaft und aus Akademikerkreisen. Doch die Gründe für die Forderung sind nicht dieselben. Dazu Michael Jarjour.
Juraj Hromkowitsch ist Professor für Mathematik. Doch er will, dass Kinder in der Schweiz eine neue Sprache lernen.
Programmiersprache ist eine Sprache, eine sehr einfache Sprache. Die Sprache, die der Rechner beherrscht. Und die Kinder müssen in dieser Sprache dem Rechner erklären, was er zu tun hat.
Er ist überzeugt, dass Schweizer Kinder diese Sprache schon in der Primarschule lernen müssen. Und da hat er einiges mit der Wirtschaft gemein.
I was 13 when I first got access to a computer.
Das ist die Stimme von Bill Gates, dem Gründer von Microsoft. Er spricht hier in einem Film, mit dem bekannte Vertreter der US-Tech-Branche dafür werben, dass Kindern auf der ganzen Welt das Programmieren beigebracht wird. Da sprechen Vertreter einiger der größten Firmen, neben Microsoft auch Facebook, Google oder Twitter. Ihre Forderung nach Informatikunterricht auf der Unterstufe haben die großen amerikanischen Firmen auch an die Schweiz gerichtet, auch an Deutschland und auch an Österreich. Überall sollen Kinder bereits in der 4., 5. Klasse programmieren lernen. Was diese Technologiegiganten mit dieser Kampagne global versuchen durchzusetzen, macht Juraj Hromkowitsch bereits in der Schweiz. Im Kleinen. In rund 30 Schulen, die freiwillig mitmachen, lernen Kinder einfache Programme zu schreiben.
Die zeichnen geometrische Figuren und Bilder auf dem Bildschirm.
Diese Programmiersprache heißt Logo.
Das bedeutet, ich habe einen Befehl, zeichne jetzt eine Linie dieser Länge zum Beispiel, oder? Oder dann drehe um so und so großen Winkel und zeichne eine Linie von dieser Länge.
Aus diesen Linien entstehen Befehl für Befehl Dreiecke oder auch andere geometrische Formen. Doch das Programmieren fängt dann erst an.
Sie können ein Programm schreiben, das Dreieck zeichnet. Das Programm ist nichts anderes als Folge von solchen Befehlen. Dann lassen Sie es den Computer abspeichern. Nachdem versteht der Computer das Wort Dreieck. Und wenn Sie danach Dreieck schreiben, dann zeichnet der Computer das Dreieck.
Und so haben die Kinder ihr erstes Programm geschrieben. Dieses kann zwar erst ein Dreieck zeichnen, doch mit jeder Lektion werden die Programme komplexer und die Kinder lernen mehr Wörter dieser neuen Sprache, dieser Programmiersprache. Das Ziel ist also dasselbe. Sowohl der Wissenschaftler Juraj Hromkowitsch als auch die Vertreter der internationalen Technologiegiganten wollen, dass Kinder so früh wie möglich lernen, Computer nicht nur zu bedienen, sondern sie auch zu programmieren, auch in der Schweiz. Dasselbe Ziel also, aber unterschiedliche Gründe. Die Tech-Branche sorgt sich, dass ihr die Fachkräfte ausgehen. 1 Million Stellen können in den nächsten Jahren nicht besetzt werden, haben sie berechnet. Allein in der Schweiz, in Deutschland und Österreich sind es offenbar 100.000 Stellen. Für Juraj Hromkowitsch, den ETH-Professor, ist das Bedürfnis nach Arbeitskräften zweitrangig. Alle Kinder sollen programmieren lernen, egal ob sie später Astronautinnen werden wollen, Blumenverkäufer oder Rockstar.
Was einem tatsächlich Programmieren hilft, ist Strukturierung. Strukturierung von Problemstellungen, Strukturierung von Beschreibung der Lösungswegen. Es wird man meiner Meinung nach sogar besser in der Verwendung der Sprache, wenn man gelernt hat zu programmieren.
Wer programmieren lernt, lernt zu denken, glaubt Juraj Hromkowitsch. Und deswegen gehöre das Fach auch in den neuen Lehrplan 21.
Eine Arbeitsgruppe soll nun den Informatikunterricht im Lehrplan 21 regeln. In 2 Jahren soll der Plan in Kraft treten. Auch Theater haben Verwaltungsräte. Theaterverwaltungsräte haben Präsidenten. Ist es mehr als ein Ehrenjob? Anschauung zu dieser Frage liefert zurzeit gerade das reputierte Theater Basel, findet unser Autor Felix Schneider.
Samuel Holzach ist Banker und ein höheres Tier bei der UBS. Holzach wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrates vom Theater Basel gewählt. Halleluja! Die Basler Zeitung, Holzach ist dort übrigens Kolumnist, jubiliert. Ich zitiere aus der ganzseitigen Lobhudelei: Als Regionalleiter der UBS Basel ist er, gemeint Holzach, eine Traumbesetzung für diesen Job, gemeint als Verwaltungsratspräsident des Theaters. Verwurzelt in der Wirtschaft und gewählt von der Regierung, garantiert er dem Theater größtmögliche gesellschaftliche Legitimation. Zitat Ende. Sie verstehen, die UBS ist die Gesellschaft, die UBS liefert die Legitimation fürs Theater und die Regierung darf auch mitmachen. Holzach selbst sagt dazu, Banker müssten sich als Bürger gesellschaftlich und politisch engagieren, Einfluss nehmen, Positionen beziehen, auch Nein sagen, gestalten. Und in welche Richtung Holzach gestalten will, das sagt er auch deutlich. Er sei bürgerlich-liberal, politisiere aber nicht. Früher sei er in der FDP gewesen, dann aber ausgetreten, da ihm die Partei zu wenig effizient arbeite. Und was er zur Freiheit der Kunst sagt, ja, das sollte ein Komponist vertonen. Bei bankenkritischen Stücken, sagt Holzach, werde ich mich sehr zurückhalten. Die werde ich ganz bestimmt nicht stoppen. Ich halte mich aber nicht zurück, wenn Theater in Destruktion abgleitet. Ja, und das tut es ja heute so häufig, nicht? Das Theater abgleiten in Destruktion. Da muss geführt werden. Holzach findet, ein Theater ist gar nicht so verschieden von einer Bank. Künstler sind genauso Mitarbeiter, die erfolgreich sein wollen und gerne effiziente Strukturen haben. Der Erfolg eines Theaters ist wie bei einer Bank im Wesentlichen eine Folge der Führung und der engen Zusammenarbeit im Team. Meint der die Führung der Schauspieler durch einen Regisseur? Ja, wohl eher nicht. Musenführer Holzach hat auch schon einen tollen Zukunftsplan. Er will im großen Haus des Theaters neue Sessel installieren lassen. Das bringt nicht nur mehr Sitzkomfort, sondern eine Reduktion der Sitzzahl und dadurch, jetzt kommt's, verbessern sich die Auslastungszahlen des Theaters. So rechnen die in der UBS. Und die sagen das auch noch öffentlich.
Felix Schneiders Anschauung zum Amt des Verwaltungsratspräsidenten des Theaters Basel. Mit 21 ist man endlich erwachsen, endlich groß, denkt man zumindest. Erst später merkt man, dass man damals noch sehr jung war, aber dennoch an der Schwelle zum Erwachsenenleben. Meist ist man mit 21 im Umbruch. Der Schweizer Mats Staub ist eine Art Chronist oder vielmehr einer, der Erinnerungen von Menschen einfängt und diese ausstellt. So auch in seinem neuesten Projekt mit dem Titel 21 Erinnerungen ans Erwachsenenwerden. Ich habe Mats Staub gefragt, was bei ihm gerade los war, als er 21 Jahre alt war.
Das ist wirklich der eine Auslöser für das Projekt. Für mich war dieses Jahr, als ich 21 war, extrem prägend. Das habe ich damals nicht wirklich gemerkt. Da hat sich einfach viel gewechselt. Ich habe endlich Matura gemacht, die erste eigene Wohnung, die große Liebe. Aber dann so 10 Jahre später habe ich noch erst richtig gemerkt, da haben sich eigentlich Weichen gestellt für mein ganzes Leben. Und da wollte ich dann von anderen wissen, wie das bei Ihnen war.
21, also ein prägendes Jahr in Ihrem Leben, Mats Staub. Was sind denn die Hauptunterschiede? Also was sind die Unterschiede der Generationen? Hat sich das Leben der Erwachsenwerdenden, also nach der Adoleszenz, verändert?
Ja, natürlich gibt es diese großen Weltveränderungen. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand 1939 jetzt 21 war, also mein ältester Teilnehmer ist, oder jetzt gerade erst vor wenigen Jahren 21 wurde. Es ist aber eigentlich immer noch ein sehr individueller Rückblick. Also jeder ist ein Einzelner und schaut erstmal auf seine Zeit und merkt dann schon, ja, ich war auch Zeitzeuge, sei es jetzt irgendwie die 70er, wo irgendwie gerade die Wege plötzlich aktuell war. Das spürt man schon, aber es ist eher so ein Wechsel zwischen dieser Zeitgeschichte um einen herum und was einem selbst wirklich geprägt hat.
Und kann man dann eine Tendenz feststellen? Also kann man sagen, bei den 21-Jährigen, die anfangs 20. Jahrhunderts geboren wurden, gab es eine Tendenz und für die jüngsten 21-Jährigen eine andere Tendenz?
Würde ich so nicht sagen. Also ich frage alle auch, wie war das mit dem Erwachsenwerden? Das muss ja nicht bei diesem Jahr geschehen sein. Und da merkt man schon so, ich sage jetzt mal Menschen, die von der Weltgeschichte eben nicht in Ruhe gelassen wurden oder schwierige Startbedingungen hatten. Das können auch Leute sein, die eben aus der Türkei oder aus Ex-Jugoslawien in die Schweiz gekommen sind. Die datieren ihr Erwachsensein meistens viel früher, dass sie schon als 12-, 13-Jährige Verantwortung übernehmen mussten. Andere, und das ist jetzt eben generationenunabhängig, wenn sie auch älter sind, gibt viele Leute, die sagen, sie wollen gar nicht richtig erwachsen sein, weil sie das irgendwie als etwas Festgezurrtes und Negatives auch empfinden.
Sie haben jeweils die Leute, die Sie porträtieren, zweimal getroffen mit 3 Monaten Abstand. Was ist denn passiert, als Sie Ihre porträtierten Leute mit den eigenen Erinnerungen konfrontiert haben?
Ja, beim ersten Mal hatten wir eben eine Stunde vielleicht zusammen gesprochen. Ich habe auch von mir erzählt. Dann kam ich zurück mit einem Kondensat von 8 Minuten. Das sollten Sie sich nur anhören. Und dabei wurden sie gefilmt. Und das ist jetzt auch für mich der spannende zweite Ebene, dass man diese Gesichter sieht, die eben nicht starr sind, sondern sich bewegen, die wirklich Hörende sind und wo man dann merkt, an den Augenwimpern oder auch an manchmal Ausrufen, wie sie sich nochmal mit ihrer eigenen Geschichte konfrontieren.
Sie, Mats Staub, Sie beschäftigen sich immer wieder mit dem Thema Erinnerung, auch in früheren Projekten, unter anderem eins über Großeltern. Was ist das denn am Thema Erinnerung, was Sie fasziniert?
Interessanterweise ist es immer wieder die Gegenwart. Also mich interessiert, wie unsere Geschichte, unsere Erinnerungen uns heute prägen. Und auch die Erinnerungen werden ja im Heute gemacht. Wir schauen von heute zurück und bewerten, wählen aus. Das ist ja immer dann auch wieder die Frage, was ist wahr dabei und was ist eigentlich nur Konstruktion? Und ja, dieses Thema lässt mich wirklich seit Jahren nicht los. Und ich will es immer aus anderen Blickwinkeln nochmal anschauen und jetzt eben aus diesem sich nochmal mit der Erinnerung konfrontieren und sehen, was diese Gesichter mir erzählen.
Mats Staub, die Ausstellung 21 Erinnerungen ans Erwachsenwerden läuft bis Ende Oktober im Museum für Kommunikation in Bern.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.